Ihr habt euer Projekt offener Prozess genannt. Und wenn wir so auf den NSU im Prozesshaften blicken, dann ist ja der juristische Prozess beendet. Vor einem Jahr etwa wurde in München das Urteil gesprochen im NSU-Prozess. Und viele parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben auch ihre Arbeit beendet. Also da laufen auch nicht mehr so viele Prozesse. Allerdings gibt es da ja noch den gesellschaftlichen Prozess, der mehr oder weniger, muss man sagen, am Laufen ist. Das zumindest, was da medial passiert, ist jetzt ja in der Nähe des Jahrestages der Urteilsverkündung etwas mehr. Nun startet ihr ein Projekt mit dem Titel Offener Prozess. Was steckt für euch in diesem Titel, dass ihr diesen gewählt habt?
Ja, dass wir den Titel Offener Prozess gewählt haben, liegt daran, dass wir genau eben diese Verengung im juristischen Prozess gesehen haben, wo es in dem Sinne kein offener Prozess war, in dem viele Beweisanträge der Nebenklage beispielsweise nicht mit einbezogen worden sind, in dem das NSU-Unterstützungsumfeld nicht ausreichend ausgeleuchtet wurde, aber auch die migrantische Perspektive zu kurz gekommen ist. Das heißt, die Form, wie wir jetzt weiterarbeiten wollen, ist, einen gesellschaftlichen Prozess zu starten, in dem mehr Perspektiven sichtbarer werden, als in einem juristischen oder in einem parlamentarischen Prozess möglich ist. Das ist der Hintergrund für die Titelwahl.
Das ist ja auch ein Anliegen von einigen anderen Initiativen, wie beispielsweise NSU Watch oder aber auch viele Filmemachern und Macherinnen oder aber auch der auch vielen lokalen Initiativen unter dem Titel NSU-Komplex auflösen, nämlich genau diese vielen verschiedenen Perspektiven, die außer Acht gelassen wurden, mehr in den Mittelpunkt zu stellen oder überhaupt zu dem Thema werden zu lassen. Nun seid ihr in Chemnitz in Sachsen lokalisiert, wo ja auch der NSU sich zurückgezogen hat, Chemnitz und Zwickau. Was sind für euch da vielleicht explizit offene Fragen, die es im Rahmen eures Projektes zu bearbeiten gilt, wenn man da auf Sachsen schaut und die Verwicklungen des NSU in die neonazistische Szene in Sachsen?
Ja, das ist genau auch sozusagen die Entstehungsfolie oder der Entstehungshintergrund unseres Projektes, dass wir festgestellt haben, dass es bislang in Sachsen an einer zivilgesellschaftlichen Aufarbeitung, die interdisziplinär gedacht ist und die versucht, auch neue Zielgruppen zu erreichen und auch speziell die Gesellschaft und Stadtgesellschaft in den Städten Chemnitz und Zwickau zu erreichen, dass das bislang fehlte. Und natürlich haben wir hier in Sachsen vor allen Dingen den Hintergrund, dass das Terrornetzwerk des NSU sich über 13 Jahre zurückziehen konnte und hier leben konnte. Das zum einen. Das andere ist, dass wir die Kontinuitäten haben. Also das lokale Unterstützungsnetzwerk des NSU ist weiterhin zum Teil aktiv, ist auf jeden Fall noch wohnhaft in Sachsen. Und wir wissen auch eben in weiteren Verwicklungen zu rechten Vereinen, Personen aus dem NSU-Unterstützungsumfeld tauchen auf bei sogenannten Zeitzeugenvorträgen, wo Holocaust-Leugnerinnen geladen werden. Bei rechten Konzerten. Es gab in Mukau in diesem Jahr im März ein geheimes Combat-18-Treffen, wo auch eben wieder Personen aus dem NSU-Unterstützungsumfeld auftauchen. Also Sachsen bleibt weiterhin ein relevantes Gebiet für diese Strukturen. Ja, und die andere Lücke oder Leerstelle, die wir natürlich auch gesehen haben, ist, dass die Perspektive der Migration, der Postmigration auf den NSU in Sachsen auch bislang total untergeht und daneben auch die Perspektive derjenigen, die tatsächlich auch in Sachsen Opfer des NSU geworden sind, beispielsweise über die Banküberfälle, die es gab, diese Raubserie, wo Menschen angeschossen wurden, wo sehr brutal mit der Folge von Traumatisierung auch vorgegangen wurde, die bislang auch zum Beispiel im Prozess kaum sichtbar geworden sind.
Inwiefern ist denn das in der Region ein Thema oder in der Aufarbeitung ein Thema, wie viel Wissen über diese Raubüberfälle existiert und über das, was mit dem Geld dann passiert ist, inwiefern das in breitere Strukturen geflossen ist als nur für die Unterstützung des sogenannten Trios?
Also das ist bislang in der Aufarbeitung noch kein so großes Thema. Ich sage mal in der zivilgesellschaftlichen. Also es gab oder es gibt weiterhin die Geschichtswerkstatt NSU in Chemnitz, die sich dem Thema auch mal gewidmet hat und wo Informationen zu der Raub- und Überfallserie auch jetzt neuerdings auf einer App zu sehen sind. Also man kann durch das Stadtgebiet in Chemnitz laufen und an NSU-relevante Orte gehen und dort auch Informationen unter anderem auch über die Raubüberfälle bekommen. Das ist bisher das einzige Projekt, das mir dazu bekannt ist. Wir haben auf unserer Homepage auch auf einer Karte durch Studentinnen in einem Forschungsprojekt, was schon mal stattgefunden hat, auch nochmal diese ganzen Orte benannt. Aber ansonsten, was die Opferperspektive angeht, gibt es dazu eigentlich noch kaum was. Also das ist noch überhaupt kein großes Thema gewesen. Es gab natürlich im Sächsischen Untersuchungsausschuss, wurde sich dem Thema gewidmet und ein Betroffener des Edeka, also Überfalls auf den Edeka-Markt in Chemnitz, wurde auch tatsächlich geladen und befragt. Aber abgesehen von ihm sind generell keine Angehörigen oder Betroffenen des NSU überhaupt mal geladen worden, geschweige denn, dass es in irgendeiner Form mal Gedenkminuten, Schweigeminuten gab oder dass in den Berichten die Namen nochmal alle genannt werden. Also das ist wirklich ein Thema, was sehr stark untergegangen ist.
Du sprichst ja auch von Kontinuitäten, die es gibt bis in das heute hinein, also ein Unterstützungsnetzwerk für den NSU, das da auch noch heute in Sachsen aktiv ist. Inwiefern ergeben Recherchen, dass es da auch personell zuordnenbar ist, dass es ein Unterstützungsnetzwerk gibt, das auch heute noch in dieser Region sich vernetzt und in Erscheinung tritt, sei es jetzt beispielsweise auf so den Demonstrationen, die es im vergangenen Spätsommer in Chemnitz gegeben hat?
Ja, also beispielsweise hat in Mücker ja im März dieses Treffen von Comet 18 stattgefunden. Dazu hat Exiv-Recherche zum Glück eine Recherche und auch die Veröffentlichung von Bildern gemacht. Und dadurch war es ja jetzt auch möglich, dass festgestellt wurde, dass der mutmaßliche Mörder an Lüke auch auf diesem Treffen, auf diesem Comet 18-Treffen selbst da war. Und er war nicht der Einzige, der aus diesem Kontext kam, sondern da waren eben auch Personen, die bereits im NSU-Unterstützungsumfeld eine Rolle gespielt haben und namentlich bekannt sind, in Untersuchungsausschüssen bereits gefallen sind oder sogar halt auch vom Prozess geladen waren, waren dort auch anwesend, wo man halt auf jeden Fall diese Kontinuität sieht. Also Comet 18 ist ja der bewaffnete Arm von dem Blatt in anderen Netzwerk und das Blatt in anderen Netzwerk ist eines der zentralsten Unterstützungsumfelder des NSU. Genau, daneben hat sich ja auch jetzt also an dem aktuellen Beispiel von Lübcke ja auch gezeigt, er stand ja selbst auch auf der Todesliste des NSU und der mutmaßliche Mörder hatte eben auch Kontakte in das Comet 18-Netzwerk, unter anderem nach Dortmund und Kassel. Und da sind Namen jetzt gefallen in der Presse, die wir auch schon eben aus NSU-Untersuchungsausschüssen kennen und wo es ganz starke Verbindungen beispielsweise zu Kampfsport-Events gibt nach Sachsen, so, wo auch sozusagen diese Kontinuitäten sichtbar werden. Ja, ansonsten ist es auch so, dass wenn wir beispielsweise Vorträge machen, durchaus auch mal dort Personen auftauchen in Chemnitz, die aus genau dem Umfeld kommen, also die damals bester Freund von Uwe Mundlos waren und auch vor Gericht als Zeugen geladen waren, die dann auch mal gerne versuchen, unsere Vorträge zu besuchen. Also das ist dann schon lokal sehr nah alles.
Und daran wollt ihr anknüpfen mit eurem Projekt Offener Prozess, diese Kontinuitäten da auch sichtbar machen und ja, das alles zu verknüpfen. Ein Projekt, das jetzt am Anlaufen ist, wie stellt ihr euch das vor, die Auseinandersetzung mit diesen vielen Fragestellungen, die du hier angesprochen hast?
Also wir haben tatsächlich verschiedene Projekte vor. In diesem Jahr insgesamt wird das Projekt jetzt 3 Jahre lang laufen und ist auch gefördert durch das Weltoffene Sachsen unter anderem, aber auch Amadeo-Antoni-Stiftung und verschiedene andere Förderer. Und beispielsweise ist das Langzeitziel die Entwicklung einer Ausstellung, die vor allem den lokalen NSU-Kontext thematisiert, an der aber auch verschiedene Zielgruppen mitarbeiten selber, also Schülerinnen und Schüler, die Geschichtswerkstätten, die es in Zwickau und Chemnitz gibt zum Thema NSU, des Weiteren Betroffene selber, mit denen wir filmische Interviews machen, die in Städten, die wie beispielsweise Meerane oder Johann-Georgen-Stadt, wo auch der NSU wachsen konnte und Unterstützerinnen herkamen, auch nochmal sichtbar machen, was es bedeutet hat, dort zu leben in dieser Zeit. Genau, dann machen wir jährliche Bildungsreisen zu anderen Orten, wo es NSU-Opfer gab und versuchen sozusagen auch einen Wissenstransfer zwischen den Städten Chemnitz, Zwickau und eben weiteren Städten, also dieses Jahr waren wir in Dortmund bereits, zu schaffen, um zum einen den lokalen Neonazi-Strukturbezügen sozusagen zwischen den Städten nachzugehen und zu recherchieren, zum anderen aber auch, um beispielsweise von den Gedenkprozessen, die an anderen Orten schon stattgefunden haben, zu lernen. Also in Sachsen, das ist ja auch eine Leerstelle, sozusagen gibt es weiterhin keine Gedenkorte an die Opfer des NSU. Und wir waren jetzt beispielsweise im Juni in Dortmund und haben uns angeschaut, was dort eben schon passiert ist, weil es dort zumindest auf der Ebene von Gedenkorten schon einiges passiert ist. Also dort gibt es ein Denkmal an die Opfer aller NSU sowie nochmal ein zusätzliches Denkmal an Mehmet Kubaschik.
Genau.
Und das ist eine Forderung, die wir eben auch haben, dass auch in Chemnitz und Zwickau mindestens halt auch Gedenkorte geschaffen werden müssen.
Ihr habt euch da mit dem Gedenken, mit der Erinnerung an ihn und an die NSU-Opfer in Dortmund auseinandergesetzt. Was ist das, was ihr von dieser Reise mitgenommen habt? Also was man da von den Leuten, von den Initiativen in Dortmund mitnehmen kann?
Ja, wir haben eine Bildungsreise nach Dortmund auf den Grund gemacht, weil wir Dortmund spannend fanden hinsichtlich der Gedenkarbeit, vor allen Dingen, die dort bisher schon stattgefunden hat. Und haben 4 Tage lang uns dort beschäftigt, zum einen mit der migrantischen Perspektive auf den NSU und dort einen Stadtrundgang gemacht und lokale Vereine kennengelernt, zum anderen halt auch die Netzwerke des NSU zwischen Südwestsachsen und Dortmund, denen nochmal auf die Spur gegangen, also den neonazischen Netzwerken und zum anderen auch versucht, städtische Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus kennenzulernen. Und was halt spannend war, war, dass beispielsweise aus der Ferne zum Teil auch alles ein bisschen schöner aussieht, als es ist. Beispiel Gedenkort, es ist natürlich total großartig, dass dort dort diese zwei Gedenkorte bereits gibt. Und wir erfuhren im März, dass es auch eine weitere Gedenkort geben soll, nämlich eine Benennung eines Platzes, der momentan Platz der Nation inoffiziell heißt, der jetzt Mehmet Kubaschik-Platz heißen soll. Und das sah uns sozusagen für uns aus der Entferne erstmal als was total Positives aus und als was wir unterstützen würden und ja interessant finden, dass die Stadt Dortmund dort auch so viel leistet. Aber lokal haben wir dann beispielsweise erfahren, dass dieser Platz ein Drogenumschlagsplatz ist und für die Familie Kubaschik eigentlich gar keine gute Erinnerung ist, diesen Platz so umzubenennen, wo vielleicht zukünftig in Pressemitteilungen immer wieder steht, an Mehmet Kubaschik-Platz sind wieder Dealer festgenommen worden. Und es ist eben auch ein Unterschied. Dort gibt es nämlich keine Adressfolgen sozusagen für die umliegenden Häuser, weil der Platz bisher auch keinen Namen hatte und keine Adresse damit verknüpft ist. Die Benennung einer Straße nach Kubaschik-Straße wäre eine ganz andere Forderung. Und die würde sich wahrscheinlich auch in Dortmund nicht unbedingt so leicht umsetzen lassen. Zum anderen, was auch nochmal ein spannender Erkenntniseffekt war, war, dass wir auch uns nochmal mit dem Stadtviertel Dortmund-Dorffeld beschäftigt haben, was ja auch in den Medien immer wieder als Nazi-Kiez quasi dargestellt wird. Und lokal mit den Vereinen, die wir dort getroffen haben und aber auch mit den städtischen Perspektiven auf dieses Viertel, stellte sich eigentlich sehr stark heraus, dass dort die Neonazis eigentlich nur maximal 100 Personen umfassen. Das Stadtviertel hat über 15.000 EinwohnerInnen und sie schaffen es halt immer wieder, eine sehr stark öffentlichkeitswirksame Inszenierung herzustellen. Aber reale Bedrohungen und sowas wie No-Go-Areas gibt es in Dorffeld tatsächlich in zwei Straßen, vielleicht noch ein bisschen umliegend, aber es ist halt nicht das ganze Stadtviertel. Und in dieser ständigen Thematisierung der Neonazi-Netzwerke fällt manchmal ein bisschen runter, dass eigentlich noch ein viel größeres Problem ist, dass es eine fehlende, aktive und engagierte Zivilgesellschaft gibt, die dort einfach nicht vorhanden ist. Und das hat Ursachen, so die muss man herausfinden, aber das war einfach auch spannend nochmal für uns, für diesen Wissenstransfer nach Chemnitz, sich auch da das nochmal anzuschauen, weil da gab es ja bereits auch Versuche in Chemnitz, genau dort, wo wir hier auch arbeiten, auf dem Chemnitzer Sonnenberg, auch ein solches Nazi-Kiez sozusagen, eine No-Go-Area, eine national befreite Zone zu schaffen. Und da gab es nämlich ganz starke Verbindungen auch zwischen Dortmund und Chemnitz. Da sind Neonazi-Aktivisten aus Dortmund eben auch nach Chemnitz gefahren und haben gemeinsam mit dem rechten Plenum versucht, in Chemnitz so etwas umzusetzen. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, sich dort nochmal die lokalen Gegebenheiten auch anzuschauen.
Und abgesehen jetzt von der Entwicklung einer Ausstellung, die ja so eine Bildungsform, eine Form der Auseinandersetzung mit den Geschehnissen und Kontinuitäten liefert und der Forderung nach Gedenkorten, was braucht es da außerdem noch, wenn es darum geht, die offenen Fragen in diesem offenen Prozess zu klären? Du hast eben die Kontinuitäten angesprochen, über die noch zu wenig gesellschaftlich, aber die Frage ist ja auch parlamentarisch, juristisch, diskutiert wird. Das heißt, was könnte denn so ein Projekt noch anstoßen oder was braucht es noch an weiterer Auseinandersetzung über neonazistische Unterstützungsstrukturen des NSU in Sachsen, die, wie du erläutert hast, nach wie vor aktiv sind?
Ja, zum einen, also neben dem Gedenken und Bildung, was sozusagen Projektsäulen sind, ist halt auch so ein Ziel, was wir sozusagen also im Bereich Zäsur verorten, also dass wir halt auch sowas wie den Sächsischen Untersuchungsausschuss beobachten, begleiten, auswerten die Ergebnisse und halt auch Forderungen stellen, also beispielsweise die Forderung nach Entschädigung der Opfer, die halt oder der Angehörigen der Opfer, die in Thüringen bereits umgesetzt wurde, die in Sachsen weiterhin vorhanden ist, aber auch, dass das Thema als Lerninhalt an Schulen kommt, also das ist auch eines der Projektziele für die nächsten 3 Jahre, dass wir Bildungsmaterialien auch mit erstellen, die an sächsischen Schulen genutzt werden können und die wir zur Verfügung stellen, kostenlos oder halt auch Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer machen in dem Themenbereich. Ja, aber auch so Forderungen, wie die jetzt zum Glück auch im Abschlussbericht, dem abweichenden Abschlussbericht der Linken und Grünen aufgetaucht sind, dass es eben ein Denkmal geben soll, aber dass es auch sowas wie ein Dokumentationszentrum beispielsweise in Zwickau geben soll, wo weiter sich dem Thema rechten Terror gewidmet wird und wo auch ein lokales Archiv entsteht. Das sind Forderungen, die wir eben auch teilen und die wir schon im letzten Jahr auch sozusagen mit aufgenommen haben in das Konzept dieses Projektes und wo wir jetzt versuchen, auch das weiter einzufordern, nachdem diese Abschlussberichte veröffentlicht worden sind. Und die Frage ist, wie und wann wird das auch jetzt umgesetzt?
Und wenn es nun so eine Gedenkorte gibt und es auch mehr Bildungsarbeit angestoßen durch euer Projekt zur Geschichte und den Kontinuitäten des NSU in Sachsen gibt, was ist das, was du glaubst, was das verändern würde in so einem Bundesland, in Räumen, die zum Teil immer noch neonazistisch dominiert sind? Wenn man jetzt zum Beispiel in die Sächsische Schweiz schaut, wo die AfD, da ist ja die Sorge für die bevorstehende Landtagswahl, vielleicht stärkste Kraft werden könnte und neonazistische Strukturen politisch toleriert zu werden scheinen. Wie kann daran gerüttelt werden?
Also das wird unser Projekt niemals alleine schaffen, das ist völlig klar und das ist auch nicht das Ziel. Also das werden wir nicht erreichen können, das wäre schön, wenn. Aber trotz alledem, unabhängig davon, ob wir es schaffen werden, die Wahlergebnisse hier zu verändern, was wirklich ein sehr utopisches Ziel, versuchen wir natürlich trotzdem, dass dieses Thema in seiner Wichtigkeit erkannt wird und in Bildungsarbeit aufgenommen wird, weil es ein Thema ist, also der NSU-Komplex als solcher, wo man sich viel erklären lässt, auch an aktuellen Kontinuitäten und am Verhalten der Polizeibehörden etc. Also nehmen wir das Beispiel der Ausschreitung letztes Jahr im August und in den Folgemonaten in Chemnitz. Da gab es ja dann auch eine Brandserie gegen verschiedene Restaurants, die migrantisch wahrgenommen wurden. Und diese Restaurantbetreiber, mit denen konnten wir sprechen. Und die Erzählungen von ihnen gleichen sehr den Erzählungen von vielen Angehörigen aus dem NSU-Komplex, weil sie eben auch uns erzählt haben, dass die Polizei beispielsweise gegen sie selbst ermittelt hat und Hinweise auf mögliche neonazistische TäterInnen auch zum Teil nicht beachtet worden sind. Und da sehen wir auch so Kontinuitäten im Verhalten der Polizei, wo es in unseren Augen auch an Bildungsarbeit unter anderem mangelt.
Die Arbeit eures Projektes, ist das dann auf der Website auch gut einschaubar und gibt es da vielleicht auch Materialien, die nutzbar werden, wenn man selber lokal auch Bildungsarbeit betreiben möchte in Sachsen, allerdings eben in anderen Orten als Chemnitz oder Zwickau?
Also die wird jetzt gerade überarbeitet, die ist dann ab nächster Woche in der neuen Fassung quasi online, www.offener-prozess.de und dort ist auch das Ziel, dass dort eine Datenbank entsteht. Also die haben wir jetzt schon angefangen, aber die soll noch weiterentwickelt werden, eine Online-Datenbank, wo Zugang zu sämtlichen Dokumenten oder zum Großteil der Dokumente, die irgendwie relevant sind im Themenbereich NSU-Aufarbeitung, sortiert und kategorisiert zugänglich ist, um die Recherche zu erleichtern. Und daneben haben wir auch noch eine Recherchedatenbank entwickelt, die dann für die Kooperationspartner freigegeben wird, wo halt ja auch zum Beispiel für die Forschungsprojekte eine leichtere Recherchearbeit möglich ist. Zum anderen veröffentlichen wir da langfristig eben auch dann die Bildungsmaterialien, die sollen öffentlich zugänglich sein und kostenlos nutzbar sein. Das ist sozusagen was wir nächstes Jahr umsetzen. Und daneben veröffentlichen wir da auch Treffen, also beispielsweise also Vernetzungstreffen. Beispielsweise jetzt im November soll das NSU-Tribunal, was vor 2 Jahren in Köln stattgefunden hat, das soll dieses Jahr in Chemnitz und in Zwickau stattfinden im November. Und auch da beteiligen wir uns an der Organisation und informieren auch auf Verteilern zum Beispiel über unsere Aktivitäten und lokale Termine.